Hallo auch von meiner Seite. Für die, die nicht wissen, wie ich heiße, ich bin Jerome. Ich stand schon einige Male hier vorne, aber so voll war es noch nicht, wo ich hier vorne stand. Das ist echt sehr schön, dass wir so zahlreich sind. Ich darf seit einiger Zeit hier dieser Ortsgemeinde angehören und ich darf euch heute Zeugnis geben, wie der Herr in meinem Leben gewirkt hat und wie ich von ihm gerettet worden bin. Ich bin vollkommen gottlos groß geworden. Ich hatte nicht mal mit dem traditionellen Christentum irgendetwas zu tun. Und ich ging in meiner Jugendzeit durch eine sehr, sehr dunkle Zeit, wo ich heute im Nachhinein sagen kann, dass es Gottes Gnade war, dass ich bewahrt worden bin. All die Dinge, die Daniel in seinem Zeugnis genannt hat, waren in meinem Leben ebenso vorhanden. Ich war ein Lügner, ein Hurer und habe Gott ins Angesicht gesündigt. Am Ende dieser Zeit, mit 19 Jahren, traf ich meine spätere Frau. Und durch sie und ihre Familie kam ich das erste Mal in Kontakt mit dem Christentum. Und mich faszinierte es sehr, da ich in dieser Zeit Halt gesucht habe und orientierungslos war. Doch ich muss im Nachhinein heute sagen, dass ich die Wahrheiten des Evangeliums, der Schrift, überhaupt nicht verstanden habe. Kein bisschen. Ich habe zwar bekannt, dass der Herr Jesus Christus für mich gestorben ist, wenn mich jemand danach gefragt hat. Ich habe aber nicht verstanden, was das wirklich bedeutet oder warum er überhaupt für mich sterben musste. Ich habe keine Erkenntnis gehabt. Die Heiligkeit Gottes, die Verlorenheit des Menschen in Sünde und Gottes gerechter Zorn auf Sünde waren mir unbekannt gewesen. Das Kreuz war mir ein Rätsel gewesen. Ich habe es nicht verstanden. Und das Resultat eines leeren Bekenntnisses war ein Glaube ohne Buße, ohne Umkehr. Ich blieb in meinen Sünden, störte mich auch nicht. Und so lebten ich und meine Frau, wir waren damals noch nicht verheiratet, wir lebten in Sünde weiter und es vergingen leider einige Jahre. Aber der Herr ging mir nach. Nach unserer Hochzeit im Jahr 2017 kam ich in Berlin in eine Gemeinde, wo ich das erste Mal aus dem Römerbrief hörte. Und ich kam dadurch ins Nachdenken. Doch war ich immer noch von großen Zweifeln geprägt, ob es Gott überhaupt wirklich gibt. Und so bat ich, ja, den Herrn, ja, wenn es dich gibt, zeige dich mir. Gib mir ein Zeichen, dass du da bist. Und ich bekam dieses Zeichen zum Start der Geburt meiner Tochter. Da aber der biblische Glaube nicht auf Zeichen beruht, war es das noch nicht. Ich wusste da lediglich, dass Gott da ist. Mehr nicht. Ich interessierte mich weiter und begab mich im Netz auf die Suche nach christlichen Inhalten. Und ging leider in die Fänge von Irrlehrern, die vom Kreuz und von der Gnade wegführten. Und ich war stark verwirrt, wusste nicht, was ich glauben sollte und fing dann aber an, diesen Leuten Glauben zu schenken. Und nach einigen Ereignissen ging ich wirklich auf die Knie und bat dem Herrn, Herr, wenn ich falsch liege, zeig's mir bitte. Das habe ich so gesagt, aber in meinem Herzen habe ich nicht so gedacht. Ich dachte, ich habe sowieso recht. Aber dann ließ der Herr ein Wunder geschehen. Anfang 2019 traf ich durch Predigten im Netz auf das reine, heilbringende Evangelium. Mir wurde eindeutig meine eigene Verlorenheit so deutlich vor Augen gestellt und das Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz wurde mir unendlich groß. Ich begriff, dass er für jede einzelne meiner Sünden, die ich getan habe, die gerechte Strafe für mich stellvertretend erlitten hat. Ich habe darauf vertraut und habe meine Sünden dem Herrn im Gebet bekannt und vertraute, wie gesagt, darauf, dass er alles abgeglichen hatte. Dass er, das Lamm Gottes, die Strafe, die ich verdient habe, obwohl er keine Schuld getan hat, obwohl er ohne Sünde war, für mich erlitten hat. Ich wurde hungrig nach dem Wort Gottes und legte mir meine erste wortgetreue Übersetzung zu und las in der Bibel und hörte Predigten. Und dann wurde mir die Herrlichkeit, die ewige Gottessohnschaft dass der Herr Jesus Christus Gott selbst ist, vor die Augen gemalt. Ich forschte in der Schrift und eine ganz entscheidende Stelle war für mich Johannes 12, Vers 41. In den vorigen Versen werden Zitate aus dem Buch Jesaja genannt. Und dann heißt es in Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und das Zitat kam aus Jesaja 6. Und ich möchte die Stelle vorlesen, die ich dann las. Im Todesjahr des König Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ich habe die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus in seiner ewigen Gottessohnschaft in der Schrift gesehen. Und diese Herrlichkeit, dass ich sie durch die Schrift erkannt hat, hat in meinem Herz eine so große Freude an seiner Person, dass das mein persönlicher Retter, dass das mein persönlicher Heiland ist, geweckt, dass alle Freuden, die ich vorher aus der Welt gekannt hatte, die keine Freuden sind in Wirklichkeit, aber sie verblassten im Gegensatz zu der Freude, die diese Erkenntnis mit sich bringt. Und dies führte auch dazu, dass durch die Ereignisse, die ich genannt habe, dass in meinem Herzen, nicht in meinen Taten primär, sondern in meinem Herzen ein Gesinnungswechsel stattfand, um 180 Grad. Und das führte dann dazu, dieser innere Wandel, das neue Herz führte dazu, nicht sofort, aber zeitnah, dass mein Leben sich veränderte. Die Videospiele und andere Konsumgüter, die mich lange geprägt hatten und die bei mir präsent waren, wichen dem Wort Gottes. Ich freute mich am Evangelium und an meinem Herrn. Aber trotzdem hatte ich auch noch mit anderen Sünden zu kämpfen, die ich probierte, auf eigene Faust zu bekämpfen. Ich dachte, wenn ich mich nur gut genug anstrenge, dann klappt das. Aber ich scheiterte immer wieder verzweifelt in der Heiligung. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich einen Abend zu der Erkenntnis kam, da wo ich wieder gescheitert war an einer Sünde. Da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich allein es nicht schaffe. Und ich bin dort auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, ich habe es probiert, ich schaffe es allein. Ich krieg's nicht hin. Das wird nichts. Du musst es tun. Und ich will es auch tun, aber du musst es tun. Du musst es in mir bewirken. Und dann habe ich wirklich praktisch erlebt, was der rettende Glaube mit sich bringt, dass die Macht der Sünde in dieser Sache weichen musste. Ich geheilt wurde. Durch Gottes Gnade fand ein Jahr später auch meine Frau, die ebenfalls nicht gerettet war, die nicht den rettenden Glauben hatte, auch sie wusste nun, dass der Jesus Christus all ihre Strafe, dass sie selber die Hölle verdient hätte und dass sie darauf vertrauen kann, dass der Jesus Christus ihre Strafe getragen hat. Alles ist durch seine Gnade geschehen. Ihr habt gehört, wie verstockt ich gewesen bin und trotzdem hat der Herr in seiner Gnade mit mir gehandelt. Ihm allein dafür.
Es ist eine Freude zu hören, wie der Herr in Herzen wirkt und Leben verändert, so wie Jerome es auch mitgeteilt hat heute Nachmittag oder gerade eben. Ich hoffe, dass ihr auch vor dem Herrn euer Leben prüfen lasst. Und manchmal gibt es ein Leben, das eine Front ist, die nicht echt ist und man weiß es in seinem eigenen Herzen. Und das in Ordnung zu bringen und ihn wirken zu lassen und uns verändern zu lassen, das ist das Ausschlaggebende wirklich.
Vielen, vielen Dank für die Präsentation des Evangeliums im Zeugnis und auch jetzt im Lied. Ich muss sagen, ich habe gerade da gesessen und ich war ein bisschen, ich würde gerne weitermachen, was für mich am schönsten ist, ist das Evangelium zu predigen. Und ich würde jetzt am liebsten evangelistische Predigt halten. Ich bin aber gebeten worden, weil die meisten hier gläubig sind, jetzt weiterzumachen und darüber zu sprechen, wie ist das eigentlich, wenn man gerettet ist? Wie lebt man danach? Und da möchte ich gerne weitermachen mit euch. Ich darf euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Der Predigttext ist Vers 3 bis Vers 11. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Lass mich noch kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du jedem Herzen jetzt einfach etwas gibst, was es braucht. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort wirkst, dass du mir hilfst, zur Seite zu gehen, damit dein Wort reden kann. Amen.
Amen.
Ich möchte beginnen mit einem kleinen Rückblick auf das Thema vorhin. Wir haben hier die großen Linien gesehen, wie Gott Menschen in das Bild Christi verändert. Und ich habe festgestellt in meinem Dienst, ich darf dem Herrn dienen in einer Gemeindegründungsarbeit, ich bin Lehrer an einer christlichen Schule, wo wir auch viele bekehrte Kinder mittlerweile haben. Ich habe festgestellt, dass die meisten Christen, die diese großen Linien verstanden haben, sich sehr darüber freuen, was in ihrem Leben so passiert. Aber viele, und dazu zähle ich mich auch, viele haben ein Problem, wenn es praktisch wird bei diesem Thema. Die großen Linien hat man verstanden, aber die Herausforderungen liegen im Praktischen, im Alltag. Und dieser Text, den wir jetzt gelesen haben, der zoomt so ein bisschen in die Mitte dieser Grafik. Da, wo fortschreitende Heiligung drüber steht und wo es um das praktische Leben geht. Und ich möchte mit euch über zwei Dinge nachdenken jetzt. Und das ist einmal, wie ein Leben in Heiligung, in Veränderung praktisch aussieht. Und dann, wozu ein Leben in fortschreitender Heiligung praktisch führt. Was das Ergebnis ist. Als erstes die Verse 3 bis 7. Wie ein Leben in Heiligung praktisch aussieht. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. So ganz praktisch. Ich darf dir heute sagen, als erstes zeigt uns dieser Text, dass ein Leben in fortschreitender Heiligung ein göttliches Geschenk ist. Hier steht im Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Und ich darf dir heute sagen, was Gott dir geschenkt hat, wenn du Christus kennst, was Gott dir geschenkt hat, ist vollkommen ausreichend. Und zwar für den Beginn, für die Fortsetzung und für die Vollendung eines Lebens in Heiligung. Es ist vollkommen ausreichend. Die Bibel sagt, dass er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, du bist bestens ausgestattet. Bemerkenswert ist hier die Reihenfolge. Hier steht nämlich erst, er hat uns alles geschenkt, was zum Leben und dann zu einem Wandel in Gottesfurcht dient. Du musst nicht gottesfürchtig sein, um Leben zu haben, sondern er hat dir Leben geschenkt und das führt zu einem Wandel in Gottesfurcht. Und übrigens, geschenkt steht hier, nicht einfach nur gegeben. Ich sagte schon, ich bin Lehrer an einer christlichen Schule, ja. Und da kommt es mal vor, dass man Arbeitsblätter austeilt. Ja, das ist nervig manchmal, aber dann gehst du und teilst aus und dann, du gibst aus, so diese Arbeitsblätter. Aber das ist nicht geschenkt. Weil wenn ich jemandem ein Geschenk mache, dann gebe ich das anders. Versteht ihr das? Da ist eine Absicht hinter. Da ist ein Herz hinter. Und hier haben wir Gott, der dir alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht führt. Das zeigt Gott als großzügigen Geber. Es zeigt Gottes Herz. Er hat uns das geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und ich bin immer wieder bei diesem Thema über das Wort Herrlichkeit gestolpert. Wir haben einen Gott, der herrlich ist. Und wisst ihr, dass Christus Menschen durch die mächtige Anziehungskraft seiner Herrlichkeit, durch die Manifestation seiner göttlichen Herrlichkeit in seiner Menschwerdung zu sich zieht und diese Erkenntnis, die ist der Schlüssel. Wir haben das gerade in dem Zeugnis gehört von Jerome. Ja, was diese Erkenntnis bringt, wenn ich verstehe, wer dieser Jesus ist. Jesus ist anders, er ist herrlich, er ist einzigartig. In unserem Land begründet man ja alles, was irgendwie wichtig ist, mit Albert Einstein, ja. Und er wird zitiert über das, was er gesagt hat und nicht gesagt hat. Aber er hat einmal über Jesus gesagt, ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Und das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Und wenn wir Christus erkennen, wer er wirklich ist, dann werden uns dadurch, wie es hier heißt, die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben. Petrus ringt hier nach Worten. Ihr kennt sicher den Superlativ, ja? Das ist gut, besser, am besten. Das ist der Superlativ. Und der reicht ihm hier nicht aus und dann fängt er an, Wortkonstruktionen zusammenzubringen. Er sagt, die überaus großen und kostbaren Verheißungen. In 1. Petrus 1 spricht er auch davon und sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Jetzt fängt er wieder an. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Wenn wir erkennen, wer Christus wirklich ist, werden wir verstehen, das ist ein großes Geschenk. Und dann sagt er, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Und das ist so ein Wort, ich glaube manchmal, wir sind so irdisch gesinnt, wir checken überhaupt nicht, was das bedeutet. Dass ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Hier geht es um Christusähnlichkeit. Göttlicher Natur. Und das hat begonnen mit der Erkenntnis Jesu Christi, Und dann sagt er hier, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das spricht wieder von diesem Prozess. Die Bibel spricht hier über den Zeitraum nach der Bekehrung und sagt hier, ein Leben in Heiligung ist ein göttliches Geschenk. Viele Christen sehen das komplett anders. Ein Leben in Heiligung ist Pflicht. Ich habe das vorhin schon gesagt. Mühselig, ein notwendiges Übel. Man würde sogar am liebsten darauf verzichten und in manchen christlichen Kreisen wird darüber überhaupt nicht gelehrt. Aber die Bibel zeigt uns eine andere Perspektive und sagt uns, ein Leben in Heiligung ist umgeben von Herrlichkeit. Dass ihr göttlicher Natur teilhaftig werdet. Und meine Frage heute ist einfach, hast du dieses Geschenk schon ausgepackt? Wisst ihr, ich finde es interessant. Als die Schlange im Garten Eden den Menschen zur Sünde verführte und versprach, ihr werdet sein wie Gott, göttlicher Natur teilhaftig. Da hat der Mensch nicht Gott geglaubt, sondern der Schlange. Und jetzt, wo Gott zu einem Leben in Heiligung ruft, durch das wir göttlicher Natur teilhaftig werden sollen, glauben wir wieder nicht Gott. Das ist genau umgekehrt. Ist das nicht verrückt? Wie verdreht unser Denken manchmal ist? Auch in diesem Punkt? Und so lassen wir dieses großartige Geschenk, das Gott uns geben möchte, irgendwie unausgepackt. Ein Leben in Heiligung ist ein göttliches Geschenk. Aber dieser Text geht weiter und sagt, und das ist ein bisschen die Fortsetzung von dem, was wir vorhin gesehen haben, es ist ein zielstrebiger Prozess. Das wird auch hier bei Petrus nochmal deutlich. Hier werden Begriffe benutzt in Vers 5, wie so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht da. Oder denn wenn diese Dinge, in Vers 8, bei euch vorhanden sind und zunehmen ist das wichtige Wort hier. Oder Vers 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bemüht oder bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Das heißt, hier geht es um Zielstrebigkeit. Hier geht es um Fokus. Und dieser Prozess, den Petrus hier anspricht, das ist kein passiver Prozess. Wenn Menschen älter werden, der Alterungsprozess ist ein passiver Prozess. Ja, ich brauche nicht mich um die grauen Haare zu sorgen, die da rauskommen. Das passiert einfach. Aber hier geht es nicht um so einen Prozess. Alterung ist Zerfall, übrigens. Hier geht es um die andere Richtung. Es geht um einen aktiven Prozess. Wie sieht das jetzt aus? Es gibt da dieses Spannungsfeld, dass man sagt, ja, wir können ja aus Werken nichts machen. Jawohl, ist richtig. Und dann sagt man, ja, dann brauche ich ja nichts zu machen. Sag ich leider nicht. Und ich möchte uns in diesem Text jetzt zeigen, wie das zusammenpasst. Und vielleicht ist das eine Hilfe. Im Fokus steht hier ein Wort, und das ist das Wort darreichen. Vers 5 heißt es, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und dann so und so weiter. Ich denke nicht, dass ihr im Alltag dieses Wort benutzt. Darreichen. So kannst du mir mal den Salat darreichen. Ja, wir sprechen so nicht. Wir sagen, gib mir mal bitte oder was auch immer. Und immer, wenn in der Bibel so komische Worte, die nicht ganz alltagsgebräuchlich sind, wenn die vorkommen, dann hat das meistens den Grund, dass der Übersetzer irgendetwas Komplexeres oder etwas Tiefergehendes beschreiben wollte, als das, was wir, ich gebe dir den Salat, das, was wir da sagen. Worum geht es jetzt also hier? Im Englischen haben wir add unto, also addieren oder hinzufügen. Und dann spricht er hier über Liebe, Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes. Und wir wissen, Gott macht das ja. Wie kann dann Petrus einfach sagen, habe ich mich gefragt, reicht das da, diese Dinge, die die Frucht des Geistes sind? Fügt hinzu, muss das nicht Gott tun? Das Wort, das Petrus hier gebraucht, bezog sich auf das, was ein wohlhabender Gönner und Förderer tat, wenn in der Antike eine große Theaterproduktion in einem antiken Amphitheater aufgeführt wurde. Diese Leute, wir kennen das heute aus dem Fußball, da gibt es diese Clubs, wo so Superreiche hinterstehen, die dann ihr Geld in diesen Verein pumpen. Das sind so Gönner. Und das war damals in der antiken Welt in den Amphitheatern so. So ein Gönner stattete die Gruppe aus mit dem Geld für die Bühne, die Requisiten, die Kostüme der Schauspieler. Und das war in der Antike immer ein riesiges Spektakel. So ein Theater. Heute nennen wir so jemanden auch Sponsor. Er finanziert die Produktion. Übrigens, der Sponsor ist nicht in der Produktion auf der Bühne. Er ist nicht der Handelnde. Er geht nicht auf die Bühne, um dort etwas aufzuführen. Aber er tut alles, um diese Produktion möglich zu machen. Und wisst ihr, dass in der Antike kein Sponsor, keiner dieser Superreichen, den Ruf einer sparsamen, armseligen, billigen und mickrigen Theateraufführung wollte. Man stand unter diesen Leuten in einem Wettbewerb, reichlich darzureichen. Was sagt Petrus jetzt hier damit? Du kannst nicht einfach Selbstbeherrschung, Gottesfurcht oder Liebe hinzufügen. Das ist das Werk Gottes, des Heiligen Geistes. Aber du kannst dem Heiligen Geist die Mittel zur Verfügung stellen, damit er das in deinem Leben bewirkt. Wie geht das? Das sind die einfachen Gnadenmittel. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft mit Gläubigen. Die drei kennt ihr schon. Aber das sind die Gnadenmittel, die Gott uns an die Hand gibt. Gott möchte, dass du Strukturen in deinem Leben schaffst, dass du in Beziehungen lebst, die dein geistliches Wachstum fördern können. Du musst diese Dinge kultivieren, wie so ein Sponsor damals, damit auf der Bühne deines Lebens, gewirkt durch den Heiligen Geist, die Dinge sich so entwickeln, dass Gott geehrt wird. Das bedeutet dieses Darreichen. Lass mich das noch in einem zeitgenössischen Beispiel deutlich machen. Wir haben zu Hause einen großen Garten. Und mein Vater ist schon seit vielen Jahren in Rente und er bewirtschaftet diesen Garten. In einer, wie ich finde, in einem Perfektionismus. Also da passt alles, da bringt alles Frucht und das ist alles einfach herrlich. Ja, wir haben alles Mögliche, ein großes Kartoffelfeld, große Tomaten, Gurken und ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen, die da so wachsen. Ein herrlicher Garten. Die Tatsache ist, mein Vater kann nichts davon wachsen lassen. Der kann nichts machen. Aber wie wäre es, wenn er einfach den Samen nimmt und einmal so rausschmeißt in den Wind oder so einen Eimer auskippt und dann denkt, okay, das wird schon wachsen. Was kommt dabei raus? Im Grunde nichts. Aber mein Vater ist jemand, der den Garten kultiviert. Er gräbt um, er fräst, er sät. Wir haben einmal im Jahr eine große Aktion, wo zwei LKWs mit Mist angekarrt werden und das ist dann immer für die ganze Familie Arbeit mit dem Dampf und es ist so ein, das wollte am Anfang keiner machen, jetzt ist es so ein Event geworden in der Familie, zum Mist fahren. Das ist eine große Aktion immer und dann ja, gibt es ein gutes Essen auch und so, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, der Garten muss gedüngt werden, damit die Kartoffeln wachsen. Und wie gesagt, mein Vater ist nicht derjenige, der das Wachstum geben kann. Das kann nur Gott tun, auch im Garten. Aber genauso ist es in deinem geistlichen Leben auch. Gott sagt uns hier, reicht da, kultiviert, schafft ein Umfeld, das Wachstum begünstigt, damit Gott Wachstum schenken kann. Das ist unser Verantwortungsbereich. Ich selbst kann diese christlichen Tugenden hier nicht produzieren, aber ich kann sehr, sehr viel dafür tun, dass sie kultiviert werden. Und das ist meine Aufgabe, das zu sponsoren, wie Petrus das hier sagt. Lass uns jetzt ganz praktisch werden. Wie kann ich diese Dinge, die aufgezählt werden, fördern? Er sagt, reicht im Glauben da. Das heißt, ihr seid gläubig. Was sollt ihr da reichen? Was sollt ihr fördern, kultivieren und sponsoren? Als erstes Tugend. Und das Wort hier heißt eigentlich Herrlichkeiten. Exzellenzen, Christusähnlichkeit. All das, was uns an Christus so fasziniert. Und wie kann ich das jetzt kultivieren in meinem Leben? 2. Korinther 3, Vers 18 sagt uns, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Geht das automatisch? Automatisch geht es nur abwärts im Leben. Hier steht, indem wir anschauen. Schaust du Christus an in seinem Wort? Regelmäßig. Damit du verwandelt werden kannst. Reicht im Glauben Tugend da? Da stellt sich immer die Frage, wie würde Jesus handeln? Was an mir ist nicht wie Jesus? Das sind so Fragen, die du dir stellen solltest. Reicht da in der Tugend Erkenntnis? Was bedeutet das? Das ist einfach Wissenszunahme, die du fördern sollst. Wenn die Bibel über Kenntnis spricht, ist das ein Beziehungswort. Es geht darum, mit Gott in Gemeinschaft zu sein und zu leben. Das Wort haben wir im Alten Testament, wo es um das Verhältnis von Adam und Eva geht. Und Adam erkannte Eva. Das heißt, da ist eine gewisse Intimität da. Du brauchst Gemeinschaft mit Gott, damit mit dir etwas passiert. Damit du verändert wirst. Und das täglich. Paulus schreibt dazu über sein eigenes Leben, sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns so unheimlich wichtig sind im Alltag. Das sind Dinge, die, da sind wir hinterher. Und Paulus sagt, ich habe das alles für Schaden geachtet, weil ich habe ein Ziel und das ist die Erkenntnis Jesu Christi. Reicht das da? In der Erkenntnis, weiter geht's mit Selbstbeherrschung. Wie kann ich das kultivieren? Sponsoren, fördern. Vielleicht einfach dann oder dadurch, dass ich mir Grenzen setze. Die Dinge abstecke. Im Garten meines Vaters sind die Dinge sehr klar abgesteckt. Da hat alles seinen Platz. Und vielleicht ist es notwendig, damit du Selbstbeherrschung kultivieren kannst, dass du die Grenzen setzt. Einmal emotional, finanziell, sexuell. Du brauchst Grenzen. In der Selbstbeherrschung standhaftes Ausharren. Wie kann ich das kultivieren? Standhaftes Ausharren, ja, das kultiviere ich, indem ich in der schwierigen Situation nicht weglaufe. Drucksituation, da kommen schwere Dinge ins Leben. Was will ich? Weglaufen. Vielleicht flüchte ich einfach, was weiß ich, in die virtuelle Welt, in irgendeinen anderen Rauschzustand, weg vor Verantwortung. Das sind alles so Dinge,
Ich brauche standhaftes Ausharren. Ein Drunterbleiben. Wisst ihr, wenn ich einen Bizeps fördern will, dann kann ich nicht auf dem Sofa sitzen und die Fernbedienung benutzen die ganze Zeit. Ja, da muss das Ding unter Gewicht kommen, unter Anstrengung kommen. Da muss ich drunter bleiben. Sonst tut sich gar nichts. Im standhaften Ausharren die Gottesfurcht. Und dieses Wort Gottesfurcht, das verstehen viele falsch. Ich glaube, dass die Bibel unter Gottesfurcht wahre oder echte Gottesverehrung meint. Wo Ehrfurcht mit drin ist, Scheu, Liebe, Angst, ihn zu verletzen. Das heißt, dass ich meine Götzen in meinem Leben abschaffen muss, wenn ich den alleinigen wahren Gott dienen möchte. Götzen, das sind all die Dinge, die uns irgendwie, die Gott die Priorität nehmen in unserem Leben. Und auch da kannst du mal drüber nachdenken. Was sind so Götzen in deinem Leben, die du unbedingt haben willst und auch bereit wärst, ja, irgendwo Gottes Gebote zu übertreten, damit dieser Götze befriedigt wird? Gottesfurcht. In der Gottesfurcht die Bruderliebe. Wie kann ich Bruderliebe fördern in meinem Leben? Ich glaube, dass die Gemeinde dazu ein sehr, sehr guter Rahmen ist. Weil in der Gemeinde allerlei Leute so sind. Ich weiß nicht, in welcher Gemeinde ihr seid, ich kenne die meisten von euch nicht. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo manchmal schon komische Typen rumlaufen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, erstmal schreibt Paulus, dass Gott nicht viele Weise erwählt hat in dieser Welt. Und dann rettet er Leute und die kommen dann zusammen und du denkst, so. Und das ist genau der Ort, wo du Bruderliebe kultivieren kannst. Den anderen annehmen, wie er ist. Entscheidung für den Nächsten. Denkt an den Text aus 1. Korinther 13, wo es heißt, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und jetzt denke ich an die ganzen Leute, die mich umgeben. Der einzige Normale bin ich. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, Bruderliebe zu kultivieren. In der Bruderliebe die Liebe. Dieser Begriff ist allgemeiner. Und vielleicht kann ich den einfach kultivieren, indem ich Liebe zum Ausdruck bringe. Wir Deutschen sind ja sehr sparsam mit dem Satz, ich liebe dich. Ja, ich glaube, die Amerikaner sind da ein bisschen, die können das leichter sagen. Und ich habe sehr große Sympathie für beides. Aber manchmal müssen wir einfach lernen, unserem Nächsten unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und dadurch kultivieren wir das, Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ich habe das jetzt einfach mal so gestreift. Aber ich möchte dich fragen, hast du diese Dinge zum Ziel deines Lebens gemacht, dass du das ganz bewusst fördern möchtest? Investierst du in diese Dinge? Petrus sagt dir, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht da. Oder darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt. Da denke ich an meine Schüler in der Schule und die hassen das Wort Streber. Bloß nicht, du kannst sie alles nennen, aber du darfst bloß nicht Streber zu einem sagen. Warum auch immer. Ich glaube, dass das für einen Christen ein großes Kompliment ist, wenn die Leute sehen, dass ein Streber, der strebt nach diesen Dingen. Heiligung ist praktisch ein göttliches Geschenk und ein zielstrebiger Prozess. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil kommen. Und mit euch über die Frage nachdenken, wozu führt ein Leben in Heiligung praktisch eigentlich?
Die Folgen eines Lebens in Heiligung sind nämlich absolut großartig. Und wenn dich das bis jetzt nicht motiviert hat, ein Leben in Heiligung zu führen, dann hoffe ich, dass der zweite Teil das wenigstens tut. Dieser Text zeigt uns nämlich 6 Dinge auf, die ein Leben in fortschreitender Heiligung mit sich bringt. Und ich sehe das als den Segen eines Lebens in Heiligung. Das heißt hier, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, dann passiert etwas. Was? Als erstes, du wirst geistlich lebhaft und fruchtbar. Das heißt hier, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein. Wisst ihr, dass Menschen heutzutage ihre Lebensweise ändern, um sich lebhaft zu fühlen, körperlich, und fruchtbar zu sein? Das ist nämlich eine Frage der Lebensqualität, dass man lebhaft ist. Körperlich träge Menschen sind nämlich nicht anziehend. Das ist einfach so. Ihr seid jetzt im Mittagsloch und das ist jetzt nicht die Zeit, wo ihr am liebsten ein Foto von euch gemacht haben würdet. Aber wisst ihr, dass geistlich träge Menschen genauso unattraktiv sind für ihre Umwelt? Wenn du ein träger Christ bist, brauchst du dich nicht darüber zu wundern, dass dein Umfeld sein Interesse an Christus verliert. Es geht hier um Unfruchtbarkeit. Und unfruchtbare Bäume schaffen wir ab. Die bringen ja nichts. Und da wollen wir auch nicht Pflege investieren. Aber geistliche Unfruchtbarkeit ist auch gefährlich. Gefährlicher als manche denken. Jesus sagt nämlich, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jesus erzählt auch das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Hau ihn ab, was hindert er das Land? Das ist das, was ein unfruchtbarer Baum im Grunde vor sich hat. Was ist jetzt das biblische Heilmittel gegen geistliche Trägheit und Unfruchtbarkeit, auch in deinem Leben? Petrus sagt, es ist ein Leben in fortschreitender Heiligung. Das ist das Erste. Zweitens, wozu ein Leben in Heiligung praktisch führt, du genießt eine enge Beziehung mit Jesus Christus. Petrus spricht hier, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und ich habe gerade schon gesagt, dass Erkenntnis mehr als Wissensvermehrung ist. Es geht um das Erleben einer Beziehung, eine Liebesbeziehung, intim, aber auch exklusiv. Und da habe ich mich gefragt, genieße ich die Beziehung, meine Beziehung zu Jesus wirklich? Ich frage nicht, ob ich eine Beziehung habe, sondern es geht hier darum, diese Beziehung zu genießen. Das ist etwas anderes. Ich glaube, in der Beziehung zu Jesus findest du Glück. Da ist diese innere Befriedigung. Da ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Ich bin sein und er ist mein. In einer Beziehung erleben wir Stärkung. Da erleben wir angenommen sein. Und das sind alles Dinge, die wir tief in unserem Innern brauchen, wonach jeder Mensch sich sehnt. Und deshalb geht es nicht nur darum, dass ich meine Bibellese abhaken kann, sondern es geht um die Frage, bin ich in den Genuss dieser Beziehung gekommen? Wie förderst du diesen Genuss einer engen Beziehung mit Christus? Petrus sagt uns hier, durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Und damit komme ich zum Dritten. Wozu ein Leben in Heiligung praktisch führt? Drittens, du entwickelst reifes Unterscheidungsvermögen. Es heißt hier, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig. Blindheit und Kurzsichtigkeit sind ein Handicap. Das muss ich verstehen. Auch geistlich. Wenn ich zum Beispiel nur das Zeitliche sehe und nicht das Ewige, dann ist das ein Handicap. Wenn ich zum Beispiel die Folgen meiner Entscheidungen im Alltag nicht sehen kann und sage, es ist doch egal, dann ist das auch Blindheit und Kurzsichtigkeit. Luther übersetzt hier diesen Satz, der ist blind und kurzsichtig und sagt, der ist blind und tappt mit der Hand. Ja, das ist so diese Szene, Licht aus und dann gehst du los. Kennst dich im Raum nicht aus und musst mit der Hand tappen. Und wenn du mit einer Wärmebildkamera schaust, dann ist das einfach nur im ersten Moment lustig, so jemanden zu sehen. Im anderen Moment denkst du, eigentlich kann er einem leid tun. Reifes Unterscheidungsvermögen ist eine Fähigkeit, ihr Lieben. Und ich glaube, dass die notwendig ist für Lebensqualität. Wenn ich die Dinge nicht unterscheiden kann um mich herum, dann werde ich entweder überängstlich sein oder ich werde naiv ins Unglück rennen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und ich stelle immer wieder fest, dass in meinem eigenen Leben, aber auch bei anderen Christen, das Unterscheidungsvermögen irgendwie defizitär ist. Das heißt, da fehlt es irgendwie. Da sagt man, es ist doch egal, wen ich heirate, oder? Gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Kann ich nicht unterscheiden. Ist doch egal, ob ich eine Ausbildung mache, wo ich gegen mein Gewissen sündigen muss oder eine andere. Ist doch egal, welche, jetzt könnte ich anfangen, über Musik und Kleidung und all diese Dinge zu reden. Was ich einfach sagen will, ist, ich brauche Unterscheidungsvermögen, um Lebensqualität zu haben, um gut durchzukommen. Denk an die Gemeinde Laodicea und du erkennst nicht, sagt Jesus, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Und ich rate dir, dass du Augen mit Augensalbe salbst, damit du sehen kannst. Und die Frage auch hier wieder ist, nach diesem Text, wie entwickelst du reifes Unterscheidungsvermögen, sodass du selbst glücklich bist und vielleicht auch dein schwächerer Bruder in der Gemeinde? Durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Ich bin Musiklehrer und ich habe eine Zeit lang Cello-Unterricht gegeben. Und ich hatte eine Schülerin, kam als kleines Mädchen zu mir. Und da habe ich zwei Töne auf dem Klavier vorgespielt. Und dieses Mädchen sagt mir, das ist der gleiche Ton. Und ich war echt baff, weil ich sowas noch nicht gehabt habe. Und ich dachte, boah, wie soll ich der denn Cello beibringen? Die hat überhaupt kein Gehör. Ja, hier ist ein Ton auf dem Klavier und da, und die sagt mir, ist der gleiche Ton. Ja, da musste ich mit ihr Gehörbildung anfangen. Das war ein längerer Prozess. Und heute spielt sie Cello, ziemlich gut sogar, mit anderen zusammen, in einem Ensemble. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich daran. Denke ich, boah, da hat sich was entwickelt. Und was hat sich da entwickelt? Musikalisches Unterscheidungsvermögen. Und jetzt stellt euch mal vor, die würde in dem Ensemble spielen und hätte immer noch kein Gehör. Das wäre für sie total irritierend, weil sie weiß ja dann gar nicht, hört sich alles falsch an und sie weiß gar nicht, wo sie ist. Und für ihr Umfeld, für die anderen wäre das auch eine Katastrophe. Und deswegen ist Unterscheidungsvermögen so wichtig, auch für das christliche Zusammenleben, dass wir das entwickeln. Dass es für uns angenehm ist, für die anderen auch, und dass Gott dadurch geehrt wird. Und nochmal, Petrus sagt uns hier, wir kommen zu diesem Unterscheidungsvermögen durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Viertens, wozu ein Leben in Heiligung praktisch führt, du freust dich über die Vergebung deiner Sünden. Wenn diese Dinge fehlen, sagt Petrus, so ist jemand blind und tappt mit der Hand und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ich weiß nicht, wer von euch an seine Bekehrung denkt und irgendwie so ein bisschen wehmütig darüber nachdenkt, weil damals war das so richtig echt und freudig. Du hast dich darüber gefreut, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat. Und heute ist das irgendwie nicht mehr so. Damals war das so echt, real. Du konntest das beschreiben. Das hat dein Leben gekennzeichnet. So wie David das sagt, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist. Wie erhältst du dir die Freude über die Vergebung deiner Sünden? Petrus sagt hier, durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Ich möchte erklären, wie das funktioniert. Weil wenn ich in ständiger Reinigung vor Gott lebe, wenn ich meine Sünden bekenne, sie ablege, Vergebung annehme, dann bleibt diese Erfahrung, die ich jeden Tag neu mache, frisch und auch deine Freude über deine Vergebung der Sünden bleibt frisch. Dann ist das nicht einfach nur eine Erinnerung und eine Freude über das, was damals passiert ist, sondern das ist das, was du heute erlebst, jeden Tag. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du einer von denjenigen, die die Reinigung ihrer Sünden irgendwann vergessen. Das ist so ein Schatz, den ich habe, und dann ist der ganze Müll, das ganze Zeug des Alltags wie so ein Berg darüber gestülpt. Das ist völlig aus seinem Horizont verschwunden. Aber wenn du ein Leben in fortschreitender Heiligung lebst, freust du dich über die Vergebung deiner Sünden jeden Tag neu. Fünftens. Du lebst in geistlicher Stabilität. Hier steht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Es gibt unter Christen diese Diskussion darüber, ob ein Christ sein Heil verlieren kann. Und ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen. Es ist eine heiße Diskussion. Aber ich glaube, dass sie nur bedingt wichtig ist in der Praxis. Weil egal, welche Position du da vertrittst, was hier steht, ist, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Ein Leben in fortschreitender Heiligung führt dazu, dass du geistlich stabil bist. Und ich weiß nicht, ob dein geistliches Leben eine Achterbahnfahrt ist. Vielleicht fällst du mehr, als dass du stehst. Vielleicht hast du dich gefragt, wie kann es gelingen, geistlich stabil zu bleiben? Noch hier wieder die gleiche Antwort, durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Der sechste und letzte Punkt, und der hat mir sehr viel Freude gemacht, wie der Punkt schon sagt, du erreichst das Ziel voller Freude. Es kommt hier zu dem großen Fazit und er sagt, denn auf diese Weise, also wenn ihr diese Dinge tut, danach strebt, wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Was bedeutet dieses, der Eingang in das ewige Reich reichlich gewährt werden? Wie wird das sein, wenn du einmal in den Himmel kommst? Vielleicht helfen uns ein paar Bilder. Eine Braut betritt den Saal. Ich weiß nicht, wer von euch auf einer Hochzeit diesen Moment mag. Ich glaube, dass das einer der Momente ist, wenn die Braut reinkommt. Das ist ein Bild für unseren Eingang in das ewige Reich. Oder ein anderes Bild, was helfen kann. Ein König kehrt im Triumphzug in seine Stadt zurück. Oder ein lang erwarteter Sohn wird zu Hause in die Arme geschlossen. Oder ein antikes Theaterstück wird eröffnet. Psalm 73 sagt, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an oder in die Herrlichkeit auf. Reichlich gewährt. Und ich möchte uns jetzt hier in dem Text ein Wortspiel zeigen. Luther übersetzt das hier nämlich so, also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und die, die jetzt noch wach sind hier, ihr werdet jetzt merken, das ist das gleiche Wort, was wir vorher hatten. Dieses komische Darreichen. Also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich. Hier haben wir es wieder. Aber wer ist es jetzt, der das tut? Es ist Gott. Gott, der darreicht. Mit anderen Worten, in diesem Wortspiel sagt Petrus, dem, der darreicht, wird reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich. Und das zeigt uns jetzt Gott als den großen Gönner, als den Sponsor. Er tut alles, damit dein Eingang in das unvergängliche und unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns eine spektakuläre Produktion wird, jenseits von dem, was du dir heute vorstellen kannst. Ich glaube, dir wird die Kinnlade herunterfallen und es wird dir die Sprache verschlagen. Wegen der überwältigen, verschwenderischen Freigiebigkeit der Bühne, die Gott dir bereitet, wenn du in seine Gegenwart treten wirst. Vielleicht wirst du weinen vor Freude wegen der überwältigenden Schönheit und weil du weißt, wie unverdient dieses Willkommen in seiner Gegenwart eigentlich ist. Ich glaube, wir haben heute keinen blassen Schimmer von der Herrlichkeit, die das bedeutet. Frage ist jetzt, wie kannst du dir für dein Leben so ein Finale sichern? Und die Antwort ist, durch ein Leben in fortschreitender Heiligung. Der Text zeigt uns, Gott will dich beschenken. Er hat dich beschenkt und er will dich beschenken. All diesen herrlichen Segnungen. Und ich möchte schließen mit einem Satz, den wir uns oft wünschen, wenn wir als Freunde auseinandergehen. Und das ist der Satz, bleib so, wie du bist. Das ist gut gemeint. Aber wenn ich den Satz höre, denke ich mir, bloß nicht. Alles andere, aber nicht das. Und ich hoffe, dass heute dieser Tag und das, was wir aus Gottes Wort uns gesagt haben, dass er dich dazu motiviert, dich von Gott verändern zu lassen. Egal, wo du stehst, außerhalb von Christus oder ob du in Christus bist, ich wünsche mir, dass Gott mit uns allen zum Ziel kommt, dass wir bloß nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir eines Tages das sind, wozu Gott uns geschaffen hat und wozu Gott uns erlösen möchte. Amen. Sollen wir noch gemeinsam beten, oder? Genau, darf ich euch einladen, aufzustehen und dann bete ich mit. Vater, ich danke dir für das, was du mit uns vorhast. Wir haben das nicht verdient. Können das nicht bewirken. Dieser Plan ist so groß, so tiefgehend, auch so weitreichend in die Zukunft. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute deine Gedanken mit uns geoffenbart hast. Ich danke dir nochmal für Jesus Christus, durch den das alles überhaupt möglich wird. Ich danke dir für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Herr, ich danke dir dafür, dass du mit uns zum Ziel kommen wirst. Und ich bete, dass du uns in unserem Alltag die Gnade schenkst, diese Dinge nicht nur zu verstehen, sondern das, was du von unserer Seite erwartest, zu tun, damit wir all diese herrlichen Tugenden, das, was dich so auszeichnet, in unserem Leben kultivieren können. Bewirke du das in uns, denn du bist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und darum beten wir dich an und danken dir dafür. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.